Wohin geht der Schmerz, wenn er weggeht? Sitzt der Schmerz im Kopf oder im Körper? Sind Schmerzen da, auch wenn wir sie nicht spüren? Und wie ist das bei Liebeskummer? Der Philosoph Kevin Reuter forscht darüber, was genau passiert, wenn es weh tut. Ein Beitrag von Ramona Nock. Kevin Reuter ist Philosoph und Kognitionswissenschaftler. Seit 2019 doziert er als Professor an der Universität Zürich. Seine Forschungsinteressen sind die Philosophie des Geistes, vor allem Schmerz und Emotionen, Sprachphilosophie, experimentelle Philosophie sowie rationale Entscheidungstheorie. Herr Reuter, warum interessieren Sie sich für Schmerzen? Zwickt es Sie ständig, oder hatten Sie ein spezielles Schmerzerlebnis?
Weder noch. Als Wissenschaftler bin ich eher durch Zufall auf dieses Thema gestoßen. Mein ursprüngliches Interesse, dem ich auch meine Doktorarbeit gewidmet habe, war unser Bewusstsein im Allgemeinen. Und der Lieblingsbewusstseinszustand der Forschenden in der Philosophie ist nun einmal die Schmerzempfindung. Ich stellte fest, meine Ansichten hier waren nicht konform damit, wie man das Alltagsverständnis von Schmerzen betrachtet.
Inwiefern?
In der Medizin und in der Philosophie geht man davon aus, dass Schmerzen mentale Zustände sind, also Erlebnisse und Erfahrungen, die sich im Gehirn abspielen. Wenn ich mir aber überlege, wie wir als Laien über Schmerzen denken, dann passt das nicht zusammen. Denn wenn wir über Schmerzen sprechen, sagen wir, dass wir den Schmerz in einem Körperteil fühlen. Nehmen wir Knieschmerzen als Beispiel. Der Schmerz scheint klar in jenem Körperteil verortet zu sein, in dem wir ihn fühlen. Aber nicht nur das, wir reden auch so. Wir sagen zum Beispiel, der Schmerz ist in meinem Knie. Wenn jetzt aber die Schmerzen wirklich im Gehirn wären, dann würden wir ja die ganze Zeit falsch über Schmerzen sprechen. Das heißt, entweder ist unser Alltagsverständnis wirklich anders und Schmerzen sind tatsächlich im Körper, oder wir müssen versuchen zu erklären, warum wir anders empfinden und reden, als es wirklich ist.
Was spricht denn dagegen, dass der Schmerz tatsächlich im Körper ist?
Ein Argument, das oft vorgebracht wird, ist, es gibt keine ungefühlten Schmerzen, was dafür spricht, dass der Schmerz selbst ein Gefühl sein muss. Was passiert zum Beispiel, wenn ich eine Schmerztablette nehme? Ich fühle den Schmerz nicht mehr, somit muss er doch auch weg sein. Aber das ist nicht die verbreitete Auffassung unter Laien. In Experimenten zeigt sich viel eher, der Schmerz ist weiterhin da, nur kann ich ihn eben nicht fühlen. Ein Vergleich dazu, wenn ich ein rotes Auto anschaue und mich danach wegdrehe, sehe ich die Farben nicht mehr. Trotzdem denke ich dann nicht, die Farbe ist jetzt weg. Ich habe nur diese Farbwahrnehmung nicht mehr, weil ich mir den Gegenstand nicht mehr anschaue. Genauso könnte ich beim Schmerz sagen, verschwunden ist letztlich nur meine Schmerzerfahrung, das Leiden, nicht der Schmerz selber. Der Schmerz bleibt weiterhin da.
Sollten wir also anders über Schmerzen sprechen?
Ich glaube, es wäre schon viel damit geholfen, wenn wir gegenseitig ein bisschen mehr Sensibilität hätten. Denn Menschen haben verschiedene Konzeptionen von Schmerz. Wenn sich medizinisches Personal oder Pflegekräfte mit Patienten unterhalten, kommen Fragen wie, wo tut es ihnen weh? Die Patienten antworten dann vielleicht, der Schmerz ist die ganze Zeit da. Die Ärztin denkt also möglicherweise, die Person fühlt den Schmerz die ganze Zeit. Und hier kann die Diskussion natürlich komplett aneinander vorbeigehen. Denn vielleicht meinte die kranke Person einfach nur, dass etwas im Körper die ganze Zeit da ist und es fühlt sich hin und wieder schmerzhaft an. Aber nicht, dass das Schmerzgefühl die ganze Zeit über vorhanden ist.
Zwischen Schmerzen fühlen und Schmerzen haben liegen offenbar noch weitere Unterschiede.
Genau. Ich habe mir große Textansammlungen angeschaut und darauf geachtet, wann Personen von Schmerzen haben sprechen und wann von Schmerzen fühlen. Die Lehrmeinung sagt ja, es gibt keinen Unterschied. Denn wenn man Schmerzen hat, fühlt man sie. Und wenn man Schmerz fühlt, dann hat man einen Schmerz. Aber in diesen Textansammlungen finden wir ganz große Unterschiede. Bei milden, geringen Schmerzen sagen die Leute eher, ich fühle einen Schmerz. Und wenn sie einen großen, intensiven, schlimmen Schmerz haben, sagen sie häufiger, ich habe einen Schmerz. Dies deutet darauf hin, dass Personen eben diese Schmerzerfahrung vom Schmerz selbst unterscheiden.
Woher kommt diese Abstufung?
Wir sehen diese Scheinsein-Unterscheidung auch in anderen Kontexten. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob irgendwas verbrannt ist, dann sage ich, ich rieche einen verbrannten Durst. Wenn ich mir aber absolut sicher bin, sage ich, da ist ein verbrannter Durst, da ist ein Rauch oder da brennt es.
Ein Schmerz kann pochen, hämmern oder stechen. Solche Unterscheidungen müssten es einfach machen, richtig über Schmerzen zu sprechen.
Trotzdem ist es oft schwierig, ein gemeinsames Vokabular zu finden. Denn wenn wir über innere Zustände reden, können wir nur andeuten, wie wir etwas empfinden. Wir haben keine objektiven Kriterien. Wenn jemand sagt, ich habe einen pochenden Schmerz, gibt es keine Möglichkeit, dies zu verifizieren. Wir müssen den Aussagen der Personen vertrauen. Niemand kann genau überprüfen kann, ob es wirklich ein Pochen oder ein Stechen ist. Und wenn das Gegenüber ein anderes Vokabular gelernt hat, seinen Schmerz zu beschreiben, gibt es natürlich auch hier wieder große Unterschiede. Anders wäre die siamesischen Zwillingen.
Jetzt wird's spannend.
In der Regel ist ja nur ein Kopf, ein Gehirn, mit einem Körper verknüpft. Es gibt aber siamesische Zwillinge, die haben zwei Gehirne, die mit dem gleichen, einen Körper verbunden sind. Die könnten sich theoretisch darüber austauschen, wie sich ein Schmerz im Körper für sie anfühlt. Weil es in diesem Falle zwei Bewusstseine sind, die mit einer Körperstelle verbunden sind. Das wären dann also möglicherweise zwei Schmerzerfahrungen, die aufeinander prallen. Weil es aber nicht viele siamesische Zwillinge gibt, ist dies nach meinem Wissen kaum erforscht.
Häufiger sind dafür Menschen mit chronischen Schmerzen. Ebenfalls ein Sonderfall?
Menschen mit chronischen Schmerzen sind insbesondere für das Verständnis von Schmerzen interessant. Es ist denkbar, dass sich das Schmerzverständnis Betroffener verändert, wenn sie ständig intensive Schmerzen erleben und sich auch permanent damit beschäftigen. Daher untersuchen wir momentan, ob chronische Schmerzpatienten ein ähnliches Schmerzverständnis haben wie medizinisches Fachpersonal.
Es gibt also nur noch Aktivität im Gehirn und gar nicht mehr im Körper?
Bei vielen chronischen Schmerzpatienten ist nichts mehr im Körper, was irgendwie schiefläuft. Das ist ja das unglaublich Frustrierende für viele, der Körper ist gesund und geheilt und trotzdem empfinden diese Patienten starke Schmerzen. Und dann kommt bei MedizinerInnen, aber auch bei den Betroffenen selbst, wohl irgendwann der Gedanke auf, wenn mit meinem Körper alles okay ist, dann muss der Schmerz offenbar im Gehirn sein, auch wenn es sich so anfühlt, als wäre er im Körper. Das hat in der Geschichte der Medizin wahrscheinlich dazu geführt, den Schmerz eher im Geist oder im Gehirn zu verorten und nicht so sehr im Körper, weil man mit der Verbesserung von diagnostischen Werkzeugen wie zum Beispiel den Röntgenaufnahmen gemerkt hat, der Körper ist eigentlich geheilt, aber trotzdem ist die Schmerzempfindung noch da.
Ist das bei Phantomschmerzen ähnlich?
Wenn jemandem ein Bein amputiert wurde, und er empfindet am fehlenden Bein dennoch Schmerzen, scheint dies zunächst nur schwer nachvollziehbar. Gerade, wenn man ein sehr körperliches Verständnis von Schmerzen hat. Man fragt sich, dieses Körperteil ist ja nicht mehr da. Wie kann es sein, dass diese Person dort Schmerz empfindet? Doch die Erklärung ist relativ einleuchtend. Es gibt im Gehirn verschiedene Areale, die unsere Bewegungen in den Beinen, den Armen und so weiter steuern. Das Gehirn repräsentiert letztlich unseren Körper. Warum soll nicht auch ein Schmerz so repräsentiert werden, dass er in diesem Körperareal zu sein scheint? Als Philosoph taucht bei mir jedoch auch die typische philosophische Skepsis auf. Ich frage mich, wenn mir das Gehirn so vieles vorspielen kann, also dass da noch ein zweites Bein ist und dass da ein Schmerz vorhanden ist, was ist eigentlich wirklich? Was kann ich eigentlich für bare Münze nehmen und was muss ich eher der Interpretation meines Gehirns zuschreiben?
Es tut mir weh, sagen wir auch bei Liebeskummer. Sind emotionale Schmerzen echte Schmerzen?
Neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es bei emotionalen und körperlichen Schmerzen im Gehirn ein sehr großes Überlappen der aktiven Areale gibt. Wenn ich also Liebeskummer habe oder den Tod einer nahestehenden Person betrauere, sind ähnliche Hirnareale betroffen wie bei Rücken- oder Knieschmerzen. Das deutet darauf hin, dass die Empfindungen zumindest sehr ähnlich sind, was auch rechtfertigt, bei Liebeskummer von Schmerzen zu sprechen. In der Philosophie ist man da etwas skeptischer. Wir denken, man sollte das Schmerzgefühl eher differenzieren von einem unangenehmen Gefühl.
Unangenehm ist aber beides, Liebeskummer und Rückenschmerzen.
Unbestritten, ja. Es fühlt sich nicht gut an, von seinem Partner verlassen zu werden, genauso wenig wie Knieschmerzen angenehm sind. Die Forschung ist hier aber noch nicht weit genug, um zu wissen, was genau in beiden Fällen in den betroffenen Regionen im Gehirn verarbeitet wird, der Schmerz oder das unangenehme Gefühl? Dass beide Schmerzen sind, dafür liefert die Sprachforschung klarere Argumente, wir nutzen in beiden Fällen das gleiche Vokabular. Einerseits sagen wir, mein aufgeschürftes Knie tut mir weh, andererseits aber auch, es tut weh, dass diese Person gestorben ist oder das gibt mir einen Stich ins Herz, beziehungsweise es schmerzt mich, dass mich meine Partnerin verlassen hat. Allerdings könnte man beim Liebeskummer auch nachfragen, meinst du das jetzt wortwörtlich oder vielleicht eher metaphorisch? Dann finden sie eine Zweiteilung in der Bevölkerung, einen Clash von Konzeptionen, die aufeinandertreffen.
Wie ist es denn beim Broken-Heart-Syndrom, eine Erkrankung des Herzens, ausgelöst durch großen emotionalen Stress?
Man hat sich in der Wissenschaft glücklicherweise davon verabschiedet, nur die mentale Komponente von Emotionen zu betrachten. Gerade in der Psychologie interessiert man sich sehr für die körperliche Komponente. Ein finnisches Forscherteam ließ Personen bestimmte Emotionen, die stimuliert wurden, auf eine Körperkarte einzeichnen. Es zeigten sich große Übereinstimmungen darin, wo die Teilnehmenden Gefühle wie Wut, Trauer, Angst, Wut, Freude, Neid oder Stolz lokalisierten. Es scheint, dass jede Emotion ein ganz bestimmtes körperliches Profil hat. Wir kennen das aus unserem Alltag. Wenn ich mich freue, dann mache ich mich groß, vielleicht gehen meine Arme auseinander, denn ich möchte die Welt umarmen. Bei Wut verkrampft sich mein Magen und ich balle die Fäuste. Aber auch hier ist die Forschung noch nicht allzu weit fortgeschritten.
Wenn Ihnen etwas wehtut, denken Sie heute anders darüber aufgrund Ihrer Forschung?
Nun, wenn man einen Spaziergang macht, denkt man ja auch nicht ständig, das Grün hier im Park ist ja vielleicht gar nicht grün, vielleicht spielt mir dies mein Gehirn nur vor. Genauso ist es mit Schmerz. Wenn man sich am Stuhlbein den kleinen Zeh anschlägt, dann ist man in dem Moment einfach nur mit seinem Schmerz beschäftigt. Wenn ich aber mit meinen beiden kleinen Söhnen rede, versuche ich, sehr genau zuzuhören. Wie versuchen meine Kinder, Schmerzen auszudrücken? Kinder haben offenbar ein sehr körperliches Verständnis von Schmerzen.
Ein Beispiel?
Mein Sohn hat kürzlich gesagt, Papa, kannst du mal kommen, es tut weh. Da habe ich ihn gefragt, wo tut es denn weh? Und dann hat er angefangen, seinen Körper nach einer Schürfwunde abzusuchen. Das heißt, er hat es nicht aus seinem inneren Empfinden herausgesagt. Also nicht, ich spüre, dass da etwas an meinem Knie ist. Sondern er hatte kurz vergessen, wo eigentlich die Wunde war, und hat dann seinen Körper abgesucht, wo es weh tut. Bei Kindern dauert das eine Zeit, bis sie dieses Innere mit dem Äußeren zusammenbringen. Kinder stellen bei diesem Thema übrigens großartige Fragen. Einer ist mir besonders in Erinnerung geblieben.
Verraten Sie uns, welche? Ich hoffe, dass die Ukraine bald gewinnt und wir uns ausruhen können. Dutzende Forscherinnen aus der Ukraine sind seit Ausbruch des Krieges in die Schweiz geflohen. Eine davon ist die Ökonomin Viktoria Alpakova. Was sie erlebt hat und wie es ihr heute geht. Ein Beitrag von Felicitas Erzinger. In der Schweiz war sie noch nie. Doch als die E-Mail von der Berner Fachhochschule kam, zögerte sie nicht lange und nahm die Einladung an. Etwa eine Woche später landete die Ukrainerin Viktoria Apalkova, 43, am Flughafen in Basel, mit einem einzigen Koffer für sich und ihre beiden Söhne Nikita, 16, und Borislav, 13. Es war eine Reise ins Unbekannte, und eine ohne Erwartungen. Ich war im Überlebensmodus. Da erwartet man nicht viel, erzählt Viktoria Apalkova. Drei Nächte hatte sie zusammen mit ihrem Mann und den Kindern in der Tiefgarage ihres Wohnhauses im Kiewer Vorort Irpin verbracht, sich da vor dem Angriff der Russen verstärkt. Sie überlegte sich, zur lokalen Gebietsverteidigung zu gehen, um dort als Freiwillige die ukrainischen Truppen zu unterstützen. Doch die ständigen Explosionen und Alarmsirenen haben meine Kinder zu sehr verängstigt, sodass wir uns entschlossen, die Stadt zu verlassen. Mit dem Auto machten sie sich also auf Richtung Westen, in die Oblast Transkarpatien zu Verwandten, zusammen mit tausenden anderen auf der Flucht, und im Stau, drei Tage waren sie unterwegs, weil es so viel Verkehr hatte. Wir sahen und hörten zwei Militärflugzeuge, die ständig über einer Gasstation kreisten, erinnert sich die zweifache Mutter, und später erfuhren wir, dass um diese Station gekämpft wurde. Wir waren einfach glücklich, dass wir das alles überlebten, es hätte auch schief gehen können. Eine sehr schwierige Erfahrung sei das gewesen, und noch immer achtet sie auf jedes Flugzeug und jeden Helikopter am Himmel, auch wenn sie nicht mehr gleich zusammenzucke. All dies erzählt die Ökonomin in ihrem neuen Büro am Zentrum für Innovation und Digitalisierung im Berner Park nahe Bern. Hier hat sie über das Programm Visiting Researcher als Gastwissenschaftlerin der Berner Fachhochschule Unterschlupf gefunden, ein Programm, dass WissenschaftlerInnen wie ihr eine sichere Unterkunft und einen Arbeitsplatz bietet, um die eigene Forschung weiter verfolgen zu können. Doch die Ukrainerin wollte mehr, sie wollte sich in Projekten nützlich machen. Ich bin eine Person der Daten, sagt sie, und ich mag es, voranzukommen. Innerhalb kurzer Zeit war ein passendes Projekt gefunden, in dem es um Low-End-Innovationen geht, also Innovationen für kleine Budgets. Mittlerweile hat sie auch einen Vertrag erhalten, arbeitet also offiziell am Institut für Innovation und strategisches Unternehmertum der Berner Fachhochschule mit. Daneben verfolgt sie eine Idee, die ihre Forschungsschwerpunkte nachhaltige Entwicklung und neue Geschäftsökosysteme verbindet. Zusammen mit ihrem Mann, der noch immer in der Ukraine lebt, will sie ukrainischen Unternehmen aus stark vom Krieg betroffenen Gebieten helfen, in weniger zerstörte Gebiete umzusiedeln. Der zentrale Punkt dabei sei, sie nachhaltig wieder aufzubauen, nach den Regeln und Standards der EU. Den Entschluss, ihrem Land mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten als Forscherin aus der Krise zu helfen, fasste sie bereits im Haus ihrer Verwandten in Transkarpatien, und auch die Projektidee selber hatte sie bereits dort. Doch dort konnte ich unmöglich effizient arbeiten, erzählt sie. Erstens musste sie sich um die Kinder kümmern, zweitens war das Haus voller Leute und drittens auch die Internetverbindung schlecht. Ganz anders die Situation nun hier in der Schweiz. Und, ihre Idee stieß auch beim Leiter des Instituts auf offene Ohren. Gemeinsam haben die beiden Forschenden eine Skizze für ein entsprechendes Projekt erstellt und beim Schweizerischen Nationalfonds zur Evaluation eingereicht. Doch damit noch nicht genug, sie hält weiterhin Online-Vorlesungen und Seminare für ihre Studentinnen und Studenten an der Nationalen Vadim Hetman-Wirtschaftsuniversität sowie der Nationalen Taras Schewtschenko-Universität in Kiew. Themen sind unter anderem Weltwirtschaft, globales Unternehmertum oder internationales Bankenwesen. Entsprechend international ist auch ihr Publikum, beispielsweise aus Ecuador oder Argentinien.
Die Anekdote stammt aus einem Buch zur Kindesentwicklung. Das Kind sagt zu seiner Mutter: Mama, ich habe Bauchschmerzen. Die Mutter antwortet: Leg dich doch auf die Couch, dann geht der Schmerz weg. Und das Kind fragt: Ja, aber wohin geht denn der Schmerz? Ich finde das eine unglaublich nachvollziehbare Frage. Als Erwachsene meinen wir damit, der Schmerz ist nicht mehr da, oder der Körper renkt sich wieder ein, sodass da keine Schmerzsignale mehr ans Gehirn geleitet werden. Aber eigentlich ist die Frage eine sehr gute. Was passiert denn tatsächlich? Geht der Schmerz denn woanders hin oder löst er sich in Luft auf? Da reden wir nicht sehr klar mit unseren Kindern darüber. Wenn Kinder solche spannenden Fragen stellen, merken wir oft selbst, wie unklar wir uns eigentlich selbst bei vielen Dingen sind.